Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Tausend Personen folgen Janina Use auf Instagram. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer begeisterte sie über 9 Jahre im Hauptcast von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Sie spielt mit in Erfolgsfilmen wie Der Nachname oder Spieleabend. Ich weiß. Vielen von Ihnen und euch ist das mit den Followerzahlen in den sozialen Medien total Schnuppe. Aber als Podcast-Host freue ich mich natürlich, wenn ein Gast so viele Fans hat, die möglicherweise ja auch Janinas Liebe zum Essen und Kochen teilen. Ein Veggie-Kochbuch hat sie gemacht und eines, das sie Meine Glücklich-Küche nannte, mit Rezepten aus Japan, Berlin und von der Nordsee. Das sind dann auch ziemlich genau die Ecken, in denen Janina, die 1989 als Kind einer Schaustellerfamilie in Husum zur Welt kam, die meiste Zeit verbrachte. Klingt natürlich toll, ist es ja auch. Autoscooter, Opas antikes Kinderkarussell, Mamas Pizzawagen, Reisen mit den Fahrgeschäften nach Japan, zum Weihnachtsmarkt nach Osaka. Dann aber auch wieder Muscheln und Fliederbeersuppe von Oma auf Föhr. Beim Gespräch über Essen und Getränke ist Janinas Enthusiasmus deutlich herauszuhören, finde ich. Sie erwähnt ein frühkindliches Reistrauma, das Etikettieren von Weggläsern, kurz mal Erbsenmilch, den Otto-Katalog. Wir hören einen Original-Autoscooter-Aufreißspruch, gesprochen in einer Original-Autoscooter-Animationsstimme. Ein komisches Mundgefühl hingegen verorten wir in Japan. Und damit viel Spaß oder auch Tanoshima. Herzlich willkommen, liebe Janina.
Vielen herzlichen Dank.
Es ist ja wirklich extrem spannend, sich über das Essen kennenzulernen. Ich habe zwar natürlich mich auch schlau gelesen über all das, was du in deinem jungen, verhältnismäßig jungen Leben schon so alles auf die Beine gestellt hast, beruflich, du bist jetzt Mitte 30, aber wir sind uns nie vorher begegnet und ich habe mir jetzt auch mit Absicht keine Bewegtbild-Interviews, wie auch immer, oder Podcasts mit dir angehört, wobei du auch vorhin gesagt hast, du gehst gar nicht so häufig in Podcasts, ne? Wir sind hier eine große Ausnahme.
Ja, absolut. Ich finde immer, wenn man jetzt zu einem Thema nicht so viel zu sagen hat, sollte man einfach gar nichts sagen. Und das handhabe ich, glaube ich, auch grundsätzlich so. Und ich finde, bei dem Thema Kulinarik und bei dir als Host dachte ich, oh, da kann ich nicht Nein sagen.
Nein, wahrscheinlich könnte ich jetzt hier auch rausgehen und die Mikros.
Ich rede alleine ein bisschen über Kulinarik.
Ich könnte es mir zumindest vorstellen, weil das weiß ich von dir. Du hast 2 Bücher herausgegeben und du liebst es nicht nur zu kochen, sondern auch zu essen. Das ist nicht immer selbstverständlich. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die wahnsinnig gerne kocht und andere bekocht, aber die selbst gar nicht so gerne so viel isst. Sie ist dann wie so eine Malerin, die sich ihre eigenen Bilder nicht aufhängt. So kommt es mir manchmal vor.
Das ist mir ein bisschen suspekt, aber sie wird bestimmt ganz toll sein, wenn sie deine Freundin ist. Also ich finde Menschen, die nicht gerne essen, also für mich ist das Essen ja nicht einfach eine Nahrungsaufnahme. Für mich ist Essen, ich lerne durch Essen Kulturen kennen, ich verbinde das so viel mit all meinen Sinnen, mit Riechen, mit Schmecken, mit Hören. Ich finde, es hat was ganz Leidenschaftliches, was ganz Pures. Und was ich halt toll finde, dass es halt so eine Sprache ist, die jeder versteht. Also egal in welchen Kulturen du bist, ob du die Menschen aufgrund ihrer Sprache, aufgrund der Herkunft oder so, das verbindet. Essen verbindet einfach und das liebe ich, glaube ich, so an Essen.
In der Einführung, in der Kurzvorstellung, die als Vorsetzer schon gespielt wurde, ist ja auch schon Japan beispielsweise gefallen. Also du bist sowieso viel gereist, aber zu Japan hast du ein ganz besonderes Verhältnis und da wirst du bestimmt auch gleich ein bisschen was drüber erzählen. Ich habe mir immerhin Oishi Gemerkt. Aber ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche.
Das war ganz wunderbar. Und es ist wahrscheinlich auch das wichtigste Wort, das man braucht, wenn man in Japan zu Besuch ist. Es bedeutet nämlich so viel wie lecker.
Lecker. Gut, dann fangen wir doch gleich mal mit der Gegenseite an. Wenn du so gerne isst und Oishi so ein wichtiges Wort ist, was magst du denn gar nicht?
Ich habe ein bisschen Probleme mit Konsistenzen manchmal, merke ich.
Interessant.
Also es ist gerade, wenn wir so sowieso schon in Japan so ein bisschen sind, da erinnere ich mich an eine Situation, als ich mit meinen Eltern von einem sehr wichtigen Geschäftsmann eingeladen wurden zum Essen und wir waren in einer Sushi-Bar. Also das ist ja in Japan ganz normal, das Sushi, man sitzt quasi am Tresen und ich glaube, das nennt sich hier Omakase. Also es gibt quasi ein Menü, was vom Chef kreiert wird und du weißt aber nicht, was du bekommst. Und das sind hauptsächlich Nigiri, die du dann so mit der Hand nimmst. Und
Nigiri sind, da liegt der Fisch drauf.
Genau,
ne?
Genau, richtig. Manchmal war es aber auch so roher Fisch. Und es gilt in Japan als äußerst unhöflich, nicht zu essen, gerade wenn man eingeladen wird. Und das war meine Mutter, ich erinnere mich, als wäre es gestern, sie saß neben mir, lächelte mich an und sagt: Du isst das, was du bekommst. Hast du mich verstanden? Und du lässt nichts liegen und du spuckst nichts aus. Okay, haben wir uns verstanden? Und ich war so, natürlich, Mama. Und ich saß dort und das erste Nigiri, das kam, war völlig in Ordnung. Das war Thunfisch, ist ja auch irgendwie so ein Fisch, der irgendwie voll in Ordnung ist, nicht fischig.
Oder gebraten, alles.
Alles, geht alles. Dann kam, glaube ich, irgendwie eine Makrele. Wo ich schon so dachte, aha, ist eher ein bisschen fischig, ist okay. Und dann wurde es immer wilder, dann wurde es irgendwie weißer Fisch, wo man drauf rumkauen musste, wo ich schon merkte, oh, dreimal kauen, viermal kauen, fünfmal kauen, oh. Und dann kam irgendwie sowas wie rohe Garnele und da bin ich ausgestiegen. Also das hat sich im Mund...
Rohe Garnele.
Und ich liebe Garnelen, wenn man die mir gegrillt irgendwie gibt, gekocht. Auch wenn sie ganz leicht glasig sind. Alles völlig in Ordnung. Aber komplett roh, da ist irgendwas. Es war so... Dieses Mundgefühl hat einen Wirkreiz in mir ausgelöst. Und ich habe es runtergeschluckt. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Kombination aus dem irgendwie nachhaltig was mit mir gemacht hat und dass ich manchmal ein Problem habe, gewisse Dinge zu essen, weil das Mundgefühl ganz doll komisch ist.
Kann ich wirklich gut verstehen, obwohl ich da, glaube ich, gar nicht so empfindlich bin. Aber ich bin auch nicht, möglicherweise auch gar nicht so experimentierfreudig wie du. Und dieses Mundgefühl, das ist ja auch, als ich zum ersten Mal, esse ich jetzt auch nicht mehr, aber Tintenfisch gegessen habe, ne, das ist ja auch so, dass man dieses, das ist ja auch so ein bisschen Gummi, wenn das nicht weich ist, dass man so denkt, was ist das, wie oft muss ich jetzt noch kauen? Für viele Gesprächspartnerinnen und Gäste, die ich hier hatte, war es zum Beispiel Leber. Ist so Leber als Geschmack, als Kind damals, aber eben auch in der Konsistenz, so dieses Weiche, wenn du Pech hast, ein bisschen sehnige. Und dann, wenn du, je mehr du kaust, desto mehr wird's im Mund, hat man so den Eindruck. Und dann so dieses, kann man jetzt das, dieses immer größer werdende Stück einfach runterschlucken oder erstickt man dann oder kann man es bitte irgendwo hinspucken oder so? Oh wei, okay, aber du hast es geschafft, du hast es hinbekommen.
Ich hab's geschafft. Und apropos Tintenfisch, das war auch ein lebendiger Tintenfisch, der
vor ein uns, lebendiger.
Ja, also du hast so richtig, also so.
Die Tentakel.
Ja, der Oktopus, das bewegte sich dann noch und der wurde dann aufgeschnitten und es hat sich dann im Mund auch noch bewegt und es war irgendwie, war das offensichtlich alles sehr traumatisch für mich.
Kommen wir zu etwas sehr viel Schönerem, sehr viel Angenehmerem, nämlich zu deinem Leben. Das begann 1989, als sich ganz viel auf der Welt veränderte. Und klar, also spätestens seit du dann auf die Welt gekommen bist, war noch mehr anders als zuvor. Du bist in Husum geboren worden, obwohl das gar nicht geplant war. Deine Eltern sind Schausteller und waren zu dem Zeitpunkt offenbar dort beschäftigt. Wie war das?
Genau, richtig. Also ich komme aus einer klassischen Schaustellerfamilie. Ist lustig, weil ich auf dem Weg hierher auch noch mal kurz in den Podcast mit Aminata reingehört habe.
Wollte mich schon fragen. Aminata Belli, auch eine Moderatorin, Journalistin, hat genau dieselbe Biografie, wenn man so will. Und auch Sascha, ich weiß nicht, ob ihr kennt, den Sänger. Also dessen Eltern, dessen Eltern haben auch sehr lange auf Jahrmärkten gearbeitet. Also das ist schon ein besonderer Start ins Leben, weil es mit ganz besonderen Begleiterscheinungen einhergeht, ne?
Total. Total. Und Aminata und ich sind sogar interessanterweise verwandt, obwohl man denken könnte, es sind alle Schausteller irgendwie untereinander verwandt, weil jeder sich mit Tante und Onkel irgendwie bezeichnet. Das ist so die Höflichkeitsform unter den Schaustellern. Man sieht es quasi nicht, sondern die Respektsform ist es halt, wenn ich jetzt jünger wäre, würde ich zu dir sagen, Tante Bettina. Mhm. Also das ist bei den Schaustellern ganz normal und so üblich und ich finde das auch sehr familiär und sehr, sehr schön. Aber Aminata, ich weiß gar nicht über welche Wege. Aber lustigerweise ist ihre Cousine und mein Bruder sind liiert und haben sogar eine Tochter zusammen.
Ach. Oh, dann seid ihr aber sehr nah. Das ist ja interessant.
Ja.
Und diese Fahrgeschäfte, weil du jetzt Tochter sagst, werden, so steht es in einem deiner Bücher, vom Vater dem Sohn weitergegeben. Ist das nach wie vor so tradiert oder ist es inzwischen auch so, dass die schnelle Renate an ihre Tochter Doris den Autoscooter weitergeben würde?
Man hat natürlich auch nicht immer die Wahl, ob man beide Geschlechter in der Familie quasi gebärt.
Und ob vor allen Dingen auch der Sohn, also ich meine, das ist natürlich immer so ein Druck, ne? Willst du das, kann ja auch sein, dass du Rechtsanwalt werden willst oder Surflehrer oder so.
Ja, absolut. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass es, wenn du in einer Schaustellerfamilie bist, oftmals ist das schon so ganz logisch, dass man diesen Weg irgendwie für sich auch einschlägt. Also man ist eher ein Exot, wenn man etwas anderes macht, als Schausteller zu sein. Also als ich damals jünger war und ich habe sehr jung angefangen mit der Schauspielerei, als ich 7 Jahre alt war. Und es war irgendwie, lag da sowas in der Luft, hey, vielleicht könnte ich das irgendwann mal beruflich machen. Und ich hatte auch andere Interessen, Hotelmanagement wollte ich dann mal studieren, weil ich die Welt sehen wollte. Und ich dachte, irgendwie ist das doch total interessant, man ist irgendwie viel mit Menschen zusammen, man wird wahrscheinlich viel gutes Essen in den Hotels irgendwie zu sich nehmen. Da war ich schon wirklich eine ganz, ganz große Ausnahme, weil es ist klar, man geht unterwegs zur Schule, man wechselt wöchentlich die Schulen. Die Priorität liegt jetzt nicht unbedingt auf anderen Dingen außer der Schaustellerei, weil es auch ein sehr familiärer, hands-on Beruf ist, wo jeder schon auch in jungen Jahren mit eingespannt wird und auch zum Thema Essen und Kochen. Ich musste sehr früh schon auch für unsere Angestellten damals mitkochen und meine Mutter unterstützen und habe dann früh auch am Mikrofon gesessen. Und ich glaube, es ist auch so
am ganz Mikrofon gesessen, weil und jetzt geht's ja wieder weiter. Hast du sowas
Ja, meine Eltern, die hatten bis vor kurzem einen Autoscooter. Also ich bin quasi mit einem Autoscooter
groß. Bitte sag es einmal, bitte sag es einmal, bitte.
Es ist tatsächlich so ein Klassiker, der Spruch, den ich, wenn es ein bisschen dunkler geworden ist, den ich gesagt habe. So Leute, hopp, hopp, zack, zack, hinein mit euch und nicht so viel bumsen hier, sonst platzen die Gummis. Ja, das war so einer dieser vielen Sprüche, die dann da so kamen.
Das ist lustig. Okay, ja, am lustigsten daran ist, dass du wirklich eine andere Stimme dadurch kriegst. Dass du
die färbt sich automatisch, wenn man an diesem Mikrofon sitzt und dann kommt das Echo, der Echo noch dazu und dann so hopp, 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 hopp. Und es ist auch immer so ein bisschen, man geht da so rein und so noch drin, wir machen noch eine Runde.
Was ich auf jeden Fall von diesem Gespräch mit Aminata auch erinnere, ist, dass du natürlich als Kind dort nicht permanent, sondern so gut wie gar nicht beaufsichtigt werden kannst. Ne? Jeder muss sich irgendwie um seinen Kram kümmern. Aber das sind so Kinder untereinander, die einfach als Gruppe so miteinander sind. Ich glaube, es hat sie auch so gesagt, wie so eine große Familie. Und na klar, du kannst da, du gehst zum Stand mit den Fischbrötchen und dann holst du dir Zuckerwatte und gebratene Mandeln und so. Wenn ich mich richtig erinnere, hat das Aminata nicht zu einer Frau gemacht, die das dann irgendwann nicht mehr wollte. Man kann ja auch sagen, wenn du das alles haben konntest als Kind, dann war es für dich irgendwann nicht mehr interessant. Sondern sie hat, glaube ich, gesagt, nee, sie mochte das und sie hat das auch voll ausgenutzt. Bei dir ist es schon so, dass du eher auf herzhafte Sachen stehst als auf Süßes, ne?
100%.
War das damals als Kind auch schon so?
Nee, das war nicht so. Ich habe mich auch neulich versucht, daran zurückzuerinnern, wann das eigentlich gekommen ist, dass ich also wirklich nicht gerne, also ab und zu mal ein Eis, voll toll, oder es gibt auch so ein paar Desserts, bei denen würde ich jetzt nicht Nein sagen, wenn die auf dem Tisch stehen. Aber ich habe früher zum Beispiel unfassbar gerne auch gebrannte Mandeln, ich weiß zum Beispiel Salmi-Lollis mit Schokolade überzogen.
Oh, das ist ja speziell.
Aber das war, also es ist zum Beispiel auch so ein typisches Schaustelle-Ding, wenn du an so einem Zuckerwagen bist, Salmiak-Lollis mit Schokolade überzogen, auch Liebesäpfel, klar, also die Klassiker alle, aber vielleicht, wenn du sagst, das ist ein bisschen speziell, aber ich habe alles durch die Bank
Popcorn,
weg.
Popcorn, Krebs.
Alles. Alles. Ich musste auch in Japan, dazu kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal, war ich auch immer diejenige, die das Popcorn gemacht hat und Zuckerwatte. Aber vielleicht fing es auch da, also als ich, wenn ich selber Popcorn gemacht habe, habe ich selber kein Popcorn mehr gegessen. Und bei der Zuckerwatte, das hat mich persönlich auch nie so wirklich gereizt.
Das finde ich ja auch so interessant und offenbar auch gut, dass das bei dir nicht gekippt ist, denn wenn das ist ja, sind ja sehr, sehr intensive Gerüche. Düfte. Mhm. Natürlich Düfte. Du gehst an so einem Crepe-Stand vorbei, du gehst an so einem Zuckerwatte-Ding vorbei und du denkst, oh mein Gott, ist das schön. Hier hat in der Nachbarschaft hat so einen Laden aufgemacht, der so Nüsse und Kerne röstet und karamellisiert und so. Und wenn die ihre Maschinen anwerfen, dann habe ich das Gefühl, wirklich wie in so einem Comic, dass überall so Fäden durch die Luft gehen und alle Leute so ein Lächeln haben. Wir sind alle ganz high vor Glück. Das zu riechen ist so schön.
Ja.
Aber wenn du es irgendwann nicht mehr riechen kannst, weil du es jeden Tag riechst, weil du über einer Bäckerei wohnst und die ersten 2 Monate noch denkst, ich bin der glücklichste Mensch der Welt und plötzlich an einem Dienstag aufwachst und denkst, oh Gott, ich kann es nicht mehr riechen. Ist das bei dir jemals passiert, bei irgendetwas?
Also ich musste viel in der Kindheit, es ist wie gesagt ein Hands-on-Betrieb und wir hatten...
Also zupacken, mitarbeiten.
Genau, genau. Und wir hatten so 2-mal im Jahr eine Würstchenbude in Burg, wo auch ein Großteil meiner Familie dann sehr sesshaft war, wo ich dann auch meine Stammschule damals hatte, also eine Schule, wo ich immer zum Winter hin eingekehrt bin, wenn ich nicht gerade die Schule gewechselt habe. Und es gibt Schlachter in unserer Familie und von denen haben wir die Wurst bezogen. Und ich hatte irgendwann nach Tag 1, konnte ich diesen Geruch von Pommes und diesem Fett, worin die Würstchen irgendwie, also ich habe mich selbst gerochen. Und da ist es dann irgendwann so gekippt. Ich fand so die ersten 2-3 Stündchen fand ich immer toll. Und danach gab es dann irgendwann einen Punkt, wo ich mich selber nur noch als wandelnde Fritteuse empfunden habe. Das fand ich dann nicht mehr so schön.
Wenn du mit deinen Eltern, gehen wir nochmal ganz an deinen Lebensanfang zurück. Und zwar noch nicht zu deinen Großeltern, da freue ich mich gleich drauf, dass wir dann so einen kleinen Trip mal nach Wieg auf Föhr unternehmen. Das ist so wunderschön da und das ist auch ein großer Teil deines Lebens und deiner Kindheit. Aber nochmal zurück, also zu diesem Alltag. Habt ihr dann einen Wagen, also große Wagen gehabt, in denen ihr auch gewohnt habt? Ich glaube, bei Aminata war das so.
Ja. Und es ist nicht klassisch, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt, dass es ein Campingwagen ist, mit dem man vielleicht auch irgendwie mal so 2-3 Wochen Campingurlaub macht, sondern es ist wirklich ein richtig großer Wagen mit einer vollwertigen Küche, mit einem vollwertigen Badezimmer. Ich hatte erst alleine, dann später mit meinem Bruder so ein eigenes kleines Zimmer, das war ein Erker, der ausgezogen ist und dann hatten wir da ein Hochbett drin. Später, als ich dann ein bisschen älter war, hatte ich auch meinen eigenen Camping. Meine Eltern, wir hatten ein Wohnzimmer, wir hatten eine Veranda, wo man zusammen gegessen wurde und die hatten natürlich ihr eigenes Schlafzimmer da drin. Also es war ein Zuhause, ein vollwertiges Zuhause auf Rädern.
Ein mobiles, also eigentlich ja wirklich, eigentlich was kann schöner sein. Natürlich sage ich das, weil meine ganzen Projektionen da noch sind, das wird auch Nachteile gehabt haben. Aber immer wenn ich Zug fahre und in dem Speisewagen sitze, denke ich so, was für ein Luxus. Und da merke ich einfach, wie aberwitzig das eigentlich ist, was Menschen so erfunden haben. Du sitzt da und isst, während das ganze Leben sozusagen, die ganze Landschaft an dir vorbeirauscht. Also eigentlich rauscht du ja vorbei.
Und geht es dir auch so? Ich esse so gerne, wenn nicht sogar am allerliebsten, wenn ich in der Luft bin oder wenn ich im Zug bin. Wenn ich sehe, es bewegt sich etwas und ich kann dabei essen und zwar in aller Ruhe und die Zeit nutzen. Ich liebe es.
Aber im Flugzeug siehst du doch gar nicht, wenn alles gut geht, siehst du nicht, was sich da draußen bewegt,
ja,
oder?
Ja, die Wolken. Wenn ich so, und ich weiß vor allen Dingen, okay, es sind jetzt 3 Stunden vergangen, der Flug geht jetzt noch 7 Stunden. Das heißt, ich kann noch die Hälfte meiner Snacks, die ich mir selber mitgebracht habe, aufessen. Ich finde, es gibt für mich wirklich, also ohne Essen Zug zu fahren oder zu fliegen, undenkbar.
Verstehe. Also beim Zug bin ich d'accord. Beim Fliegen ist das bei mir nicht so dringend. Ich werde mal das nächste Mal darüber nachdenken. Es ist natürlich früher, ich bin ja um einiges älter als du, früher gab es auf Flügen, auch bevor es überhaupt Flugscham gab und so, ganz leckere Sachen. Also man konnte da... Man wurde da ganz gut becatered und heute ist es anders. Das heißt, du nimmst dir deine Snacks selbst mit. Was, wenn du reisen musst, das passiert ja nicht so selten, auch innerdeutsch, auch im Zug. Ich weiß nicht, ob du dich dann immer auf den Speisewagen verlässt. Was machst du dir so zurecht als Snack?
Also ich muss sagen, bevor ich ein Kind hatte, war ich da ein bisschen aktiver und auch ein bisschen fleißiger. Heutzutage ist es oft so, dass ich dann schaue, was es gerade am Hauptbahnhof Leckeres gibt. Und dann gucke ich, dass ich mir irgendwie was zusammensammel und das nehme ich dann mit. Aber ich weiß auch, also wenn ich Zeit habe, dann schmiere ich mir wirklich einfach richtig leckere Brote.
Mit was? Wie machst du da auch so Rosinenscheiben, hätte ich fast gesagt, Radieschenscheiben drauf?
Ja, sowas? Ja, ich bin ja so, also wenn es dann da ist, dann mache ich das auch gerne. Aber also ist richtig schön Butter drauf, am liebsten gesalzene Butter.
Lecker.
Käse, auch Schinken. Also ich mag tatsächlich sehr, sehr gerne Aufschnitt.
Hast du das Gefühl, dich dafür rechtfertigen zu wollen?
Also, ich gehe seit Jahren sehr viel bewusster mit meinem Fleischkonsum um. Ich bin aufgewachsen mit morgens, mittags, abends Fleisch.
Morgens, mittags, abends?
Ja, also beziehungsweise es hat keine Rolle gespielt. Mhm. Es war immer irgendwie da und dann wurde halt auch morgens ein Wurstbrot gegessen und dann gab es mittags Gulasch und dann gab es am Abend vielleicht nochmal ein Wurstbrot oder... Ich hatte auch als jugendliche Phasen, wo ich mein Taschengeld für Burger ausgegeben habe bei einer sehr bekannten Kette. Und natürlich war der mit Fleisch. Damals gab es noch gar keine fleischlosen Burger. Also ich habe in meiner Kindheit und Jugend sehr, sehr viel Fleisch gegessen. Seitdem ich selber für mich koche und seitdem sich mein Bewusstsein auch ein bisschen geschärft hat, versuche ich darauf zu achten, weniger Fleisch zu essen. Und ich achte ganz besonders darauf, woher ich meine Sachen einfach beziehe. Nee, aber ich bin da schon, es ist für mich auch in Ordnung. Also ich kann mit gutem, jeder hat seine Laster und für mich ist das in Ordnung zu sagen, hey, ich esse auch Fleisch, ich achte drauf, wo es herkommt und das gibt mir ein gutes Gefühl und deswegen ist es für mich in Ordnung.
Und hast du dann so Brotboxen, na klar, Mütter haben auf jeden Fall, also spätestens wenn du eine Mutter bist, fängst du an so Brotboxen zu
machen. Hatte ich auch schon vorher. Da bin ich so herrlich Spießer. Ja. Ich habe auch tatsächlich so Gläschen, so Weggläser, wo ich dann meine Linsen reinfülle. Wo ich meine Haferflocken, also bei mir ist nichts in Verpackung. Ich fülle das dann immer alles schön ab. Wo ich aber neulich auch gemerkt habe, wahrscheinlich ist das gar nicht so smart. Ich müsste das nochmal irgendwie so einen Schritt weiter denken und dann irgendwie drauf machen, wann die Sachen dann irgendwann ablaufen. Weil ich denke immer, ich habe ja alles da und dann mache ich irgendwie etwas auf. Neulich habe ich beispielsweise Walnüsse gebraucht und mache dieses Glas auf und rieche dran und denke so, oh nee, die kann man überhaupt gar nicht mehr essen. Mhm. Die riechen ranzig. Mhm. Ich sollte mir angewöhnen, hinten so ein Etikett dran zu machen. Ich habe tatsächlich auch so ein Dümo, zwei sogar davon zu Hause, womit sich das herrlich machen ließe, einfach das Haltbarkeitsdatum hinten drauf zu schreiben. Das ist so dann nochmal Next Level.
Was ja bei vielen Sachen wirklich egal ist und bei einigen Sachen, wie du schon sagst, dann riecht man einfach, bei Nüssen, finde ich, schmeckt man es auch ganz schnell, total, wenn sie dann so ranzig schmecken oder so bitter, aber
Auch genau. Bei Nudeln müsste man es jetzt vermutlich nicht machen, bei Reis auch nicht, wo eher dann irgendwie bei Nüssen, ja. Mm.
Okay, na, wenn wir schon dabei sind, dass du sagst, je nachdem, was da ist, lass uns doch mal einen Blick, wir springen wirklich wie ein Flummi hin und her thematisch. Lass uns doch mal kurz in deine Küche und wir machen jetzt erstmal die Kühlschranktür auf. Was ist immer in deinem Kühlschrank? Ihr lebt zu dritt, ihr seid eine kleine Familie.
Genau, wir leben zu dritt.
Und es ist ein kleiner Junge, der jetzt so 2 Jahre alt ist.
Genau, richtig, ja. Also erstmal muss ich sagen, ich schätze mich sehr glücklich, dass wir so einen großen Kühlschrank haben und ich öffne quasi immer 2 Türen, um so komplett reinblicken zu können. Und ich sehe auf der rechten Seite, lustigerweise steht da eine Flasche Aperol, wo so, weil der Deckel wurde verloren bei der letzten Party, da ist so Metallfolie, Alufolie ist da drüber. Und daneben steht eine Flasche Wein. Und diese Flasche Wein, die wechselt auch häufiger, weil sie ab und zu mal ausgetrunken wird bei uns zu Hause. Die Flasche Aperol steht da jetzt schon seit gut einem Jahr und wurde nicht angerührt. Und so ist es tatsächlich mit vielen anderen Dingen, die sich in diesem Kühlschrank befinden, auch dadurch, dass ich dann doch auch beruflich und auch privat sehr viel koche, gibt es bei mir unfassbar viele Pasten und Soßen und verschiedene Senfsorten. Und ich habe, glaube ich, 3 unterschiedliche Tuben Tomatenmark zu Hause, dreifach konzentriert, einfach konzentriert, dann irgendwie noch mit so ein bisschen Paprika drin, die ich aber dann irgendwie nur für ein Gericht brauche und dann mal irgendwie, wenn ich spontan koche, irgendwo mal mit reinquetsche. Aber ansonsten sind die da relativ unberührt. Mhm. Was aber immer frisch beispielsweise im Kühlschrank ist Erbsenmilch von meinem Mann.
Die Erbsenmilch von meinem Mann. Vor 10 Jahren hätte man diesen Satz gar nicht verstanden. Die Erbsenmilch von meinem Mann.
Der ist tatsächlich komplett auf eine pflanzliche Alternative umgestiegen, weil er Kuhmilch nicht so gerne mag. Ja. Ich trinke meinen Kaffee zu Hause schwarz, weil wir eine extrem gute Bohne aus München haben, die ich wunderbar einfach so gefiltert trinken kann. Dann gibt es immer Eier. Es gibt immer, weil das ist so mein Sohn isst dann irgendwie, er liebt Käsebrot, aber da gibt's dann den jungen,
Gouda oder so,
das ist für Butterkäse Kinder.
Butterkäse oder sowas, ne?
Seitdem esse ich leider auch sehr viel jungen Gouda, weil der halt immer verfügbar ist, obwohl ich den eigentlich gar nicht so gerne mag.
Welchen Käse magst du lieber?
Ach, ich mag schon würzige Käsesorten. Mhm. Also so einen richtig guten Appenzeller oder einen Comté. Es darf auch mal so ein richtiger, also wenn ich an meine Kindheit zum Beispiel auch denke, was ich geliebt habe, war Momak. Ich weiß nicht, ob dir Momak was sagt. Nee. Das ist wie der kräftigste Tilsiter, den du kennst. Und dann in ganz dünnen Scheiben, weil wenn er dicke Scheiben hat, kannst du ihn kaum essen, weil er so intensiv ist. Und das ist auch immer, wenn du den aus Versehen mit den Händen berührst, hast du gefühlt den halben Tag noch was davon. Und ich erinnere mich, es gab damals so warme Brötchen noch mit Butter drauf, die ein bisschen zerflossen ist auf dem Brötchen. Und eine ganz dünne Scheibe von diesem Momak, der richtig so würzig und intensiv war. Ich kaufe den aber interessanterweise zu Hause nie, weil ich es nicht mag, wenn ich den Kühlschrank aufmache.
Genau, das kenne ich auch.
Und der riecht nach Momak. Oder Esrom ist zum Beispiel auch
Esrom,
ein Käse.
Ja, ich habe an Esrom auch gedacht.
Der ist noch intensiver als Esrom. So musst du dir Momak-Käse vorstellen. Sowas mag ich schon vom Ding her ganz gerne. Ich mag denn das Mundgefühl von so einem guten Appenzeller oder einem ganz alten Gouda. Oder wenn ich beispielsweise ab und zu mal auf dem Markt bin, lasse ich mich auch total gerne mal dazu hinreißen, was Neues zu probieren. Da bin ich recht experimentierfreudig.
Und überbackst du gerne mit Käse?
Nee. Nee, also ich esse den am liebsten einfach gerne so. Ich frage mich auch, wann ich das letzte Mal ein Gericht überbacken habe. Also einen klassischen Auflauf habe ich, glaube ich, Ewigkeiten nicht gemacht. Irgendwann letztes Jahr mal eine Gemüselasagne. Nee, ich mag ihn so gerne in der reinen Form. Außerdem, wenn ich an meinen Appenzeller jetzt beispielsweise denke, den zu reiben und über ein Gericht dann zu machen und den zu vertünchen, das würde mir irgendwie
im Herzen wehtun.
Total.
Ja, okay. Mit Appenzeller überbacken würde ich wahrscheinlich auch nicht. Dazu gibt es ja auch schon vor allem geriebenen, auch guten geriebenen Emmentaler oder so, der sich ja auch wirklich sehr, sehr gut eignet.
Habe ich lange nicht mehr gemacht.
Werbung.
Ob Volksmund, Glückskeks oder schlichtweg die eigene Erfahrung, wir wissen, nichts im Leben ist konstant. Letztlich ist alles der Veränderung unterworfen. Es ist mal schlecht und mal gut, es kann nerven. Es kann die Dinge auch mal vereinfachen. Also nicht mal in diesem Punkt gibt es Eindeutigkeit. Je nachdem, wie schnell sich das Rad der Veränderung dreht, arbeiten wir Menschen auch mal dagegen an und suchen uns Strukturen, Regelmäßigkeiten. Wir etablieren vermeintlich immer gleiche Abläufe, weil es auch mal schön ist zu wissen, was kommt. Das nennen wir dann Angewohnheit oder Rhythmus oder auch Ritual. Mir ist es recht, denn ich weiß inzwischen, dass viele von Ihnen und euch diesen Podcast als festen Bestandteil ihres Wochenendes sehen und es freut mich. Immer wieder bekomme ich Mails von Hörerinnen und Hörern, die mir genau beschreiben, wie Toast Hawaii eingebunden wird ins Wochenende. Vielen Dank dafür, wirklich. Bei Lena W. aus Hamburg weiß oder ahne ich, dass sie zu den regelmäßigeren Hörerinnen gehört. Sie schickte mir schon mal eine Nachricht, in dem sie vom DM Bio Schoko Dinkel Porridge schwärmte. Und jetzt, ein paar Monate später, bekomme ich wieder Post von ihr. Dieses Mal bezieht sie sich erstmal auf das neulich von mir empfohlene DM Bio Cashew Mousse Himbeere. Sie schreibt: Hi, liebe Betty, I know that you know, Werbung wirkt. Habe mir Stantepede das Cashew-Mousse-Himbeere besorgt und bin sprachlos. Mega lecker. Danke für die tolle Empfehlung. Der leichteste, gesündeste und schnellste Backvorschlag der Welt. Ich habe es bis gestern immer mit Mandelmus von DM Bio gemacht. Jetzt eben mit Cashew-Himbeere. Doppelpunkt. Also geht los. 6 bis 8 Brownies. Und die macht sie so. 2 gerne reife Bananen. 75 Gramm Cashew-Himbeerenmus von DM Bio, 5 Teelöffel DM Bio Rohkakao. Ordentlich vermixen, in eine kleine Auflaufform füllen und für 20 Minuten in den Backofen schieben. Rausholen, abkühlen lassen, in Stücke schneiden. Genieß deinen Tag und lieben Gruß nach Berlin, Lena. Ich finde, das liest sich so lecker und so einfach, dass ich gerade überlegt habe, dass ich das einfach mal nachmache. Und das als Reel ins Netz stelle. Ich sag Ihnen und euch Bescheid, wenn es soweit ist. Also vielen Dank, Lena. Ich werde das genauso nachbacken, wenn man so will. Ich weiß, dass einige von euch und Ihnen das mit Sicherheit ebenfalls tun werden. Es klingt so unkompliziert und sehr, sehr lecker. Wenn auch ihr eine Idee, einen Tipp oder ein Rezept habt, das in Verbindung zu einem DM-Bio-Produkt steht, dann schickt mir gerne eine E-Mail an rustberlin@icloud.com. Ihr findet die Adresse auch nochmal in den Shownotes oder ihr könnt mich über Instagram anschreiben. Zurück zum Talk. Nochmal zu deiner Kindheit oder zu deinem Lebensanfang. Es gibt da eine Burg. Burg ist sozusagen das Zentrum, wo ihr als Kinder während des Winters über einen längeren Zeitraum regelmäßig zur Schule gegangen seid. Und es gab dann aber offenbar wie so eine Art Engagement. Das haben deine Eltern dann, ich dachte, dass sie das einmal pro Jahr gemacht haben oder waren sie dann länger, dass sie nach Japan gegangen sind, um dort das, was man hier als deutschen Weihnachtsmarkt kennt, ist es das?
Absolut das.
Okay, das dann dort zu Weihnachten auch? Oder war das dann, es war auf die Weihnachtszeit sicherlich gemünzt,
genau,
oder?
Genau, genau, richtig.
Da stattfinden zu lassen.
Ja.
Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass man Sachen verschiffen muss wahrscheinlich?
Mhm. Ja.
Kannst du das erklären und wie alt warst du da?
Ich muss 12 gewesen sein. Also relativ sicher sogar, weil ich war auf jeden Fall noch so jung, dass ich dann bei meiner Oma geblieben bin und meine Eltern das erste Jahr alleine gemacht haben, weil es war auch schon, also ich muss ehrlich sagen, ich habe so einen riesen Respekt vor meinen Eltern, dass sie so mutig waren und das damals gemacht haben. Es war eine Zeitungsannonce und mein Onkel kam irgendwann an und meinte so, ihr habt doch so ein nostalgisches Kinderkarussell. Hier, die suchen ein nostalgisches Kinderkarussell für einen Weihnachtsmarkt in Japan. Und meine Eltern sind immer so neugierig und unterhalten sich so gerne mit Leuten. Und da meinte mein Vater zu meiner Mutter, wir sollten uns auf jeden Fall mal mit diesem Marktmeister, der das da machen will, der kommt aus dem Norden, ist ein Geschäftsmann, mit dem sollten wir uns mal treffen, das müssen wir uns mal anhören. Mhm. Und dann haben sie gemeinschaftlich entschieden, die Investitionssumme war relativ überschaubar, das einfach mal zu machen. Und das hatte dann zur Konsequenz, dass sie irgendwann im September anfangen mussten, einen 10-Fuß-Container vollzupacken mit diesem nostalgischen Kinderkarussell.
Das auseinandergebaut werden musste.
Absolut. Also alles auseinandergebaut, dann.
Na gut, das muss man ja wahrscheinlich immer, wenn man in die nächste Stadt geht, wahrscheinlich wird das auseinandergebaut.
Aber es ist nochmal eine andere Art von Zusammenbauen. Das ist schon absolut richtig. Und das wurde dann im Oktober verschifft, damit es dann Anfang November da war, damit dann Mitte November dieser Weihnachtsmarkt stattfinden konnte. Also
wow.
Wahnsinn.
Und das muss sich ja dann für euch auch noch gelohnt haben. Also sowas zu machen ist ja einmal, letztendlich ist ja auch Weihnachtsmarkt in Deutschland. Also das wird ja auch für deine Eltern wichtig gewesen sein, dort zu sein. Also muss das eine interessante Chance und Herausforderung gewesen sein.
Absolut.
Nun hast du 2 Kinder. Also du hast noch als Eltern damals, du hast noch einen jüngeren Bruder.
Mhm, richtig.
David.
Richtig.
So.
Ja.
Und dann gibt es diese Großeltern, bei denen ihr dann, weiß ich nicht, erstmal gelebt habt. Waren das die Großeltern auf Föhr oder waren das die anderen Großeltern?
Sowohl als auch. Also wir wurden da immer ganz gut rumgereicht, was aber irgendwie auch total schön war. Ich erinnere mich, als meine Eltern dann nach Japan gingen, war ich dann bei meiner Oma väterlicherseits, weil die wiederum auch bis heute in Burg lebt. Und so konnte ich halt zu meiner Stammschule gehen. Aber ich hatte auch Ausflüge, hauptsächlich dann im Sommer, wenn Ferien waren, zu meinen Großeltern nach Wieg auf Föhr. Aber genau, das war dann zum Beispiel in Burg die Oma.
Und Wieg auf Föhr, um das jetzt mal aufzulösen, um da endlich mal die Fähre zu nehmen und da rüberzusetzen, ist eine wunderbare, schöne Nordseeinsel. Und deine Großeltern mütterlicherseits hatten dort ein Restaurant. Casanova, Casablanca, wie hieß es?
Valentin.
So
ähnlich.
Okay. Denn deine Mutter ist dort, glaube ich, zur Welt gekommen.
Mhm. Meine Mutter ist Insulanerin.
Dadurch, dass du deine Bücher auch so schön gestaltet hast und auch sehr persönliche Fotos da reingebracht hast, kann ich mir ein Bild machen im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich weiß, wie deine Großeltern aussehen und ich weiß, wie deine Eltern aussehen. Und das sind so freundliche Menschen. Also als ich mich so mit deinem Leben vertraut gemacht habe und auch so geguckt habe, was du dann gemacht hast und dann der Erfolg und dass du so lange diese Rolle hattest und jetzt bist du jemand, der bei Social Media eine unglaublich große Fangemeinde hat, also irgendwie 700 oder 57.000 Followerinnen und Follower, das ist schon was ganz Besonderes. Und ich habe für einen Moment gedacht, von außen führst du so ein Leben, wie man sich das vorstellt in diesem Last Christmas Video. Man hat so das Gefühl, du bist, wo soll denn da der Haken sein irgendwie? Dein Leben sieht so rund und schön aus. Würdest du sagen, das ist auch so, dass du einfach Glück gehabt hast?
Ja, vor allen Dingen, ich habe wirklich sehr viel Glück gehabt, glaube ich wirklich. Das ist eine große Komponente. Ich glaube, ich habe auch eine gute Intuition irgendwie gehabt. Und was ich schon sehr früh raus hatte, ist einfach das zu machen, was mir Spaß macht und einfach dem nachzugehen. Also
wenn du sagst, du warst schon mit 7 vor der Kamera, haben deine Eltern das in dir entdeckt? Also so, dass du warst ja exponiert mehr oder weniger. Also ich meine in dem Sinne, dass du wahrscheinlich hands-on mitgearbeitet, du konntest mit Leuten, du hast sie vielleicht zum Lachen gebracht oder du hast da was dargestellt oder so. Oder wie kamen deine Eltern darauf, dich so früh schon zu einer Agentur zu schicken oder auf die Bühne zu stellen?
Also meine Cousine, die eigentlich gar nicht wirklich meine Cousine ist, aber unter den Schaustellern sind ja alle Cousinen, Tanten und Onkel, die war damals im Otto-Katalog. Und ich weiß noch wie heute, wie toll ich das fand und vor allen Dingen, wie toll ich das fand, dass alle gesagt haben, oh schau mal, Latoya ist so schön in diesem Otto-Katalog. Und ich sagte dann zu meiner Mutter und ich habe das auch wirklich so gemeint, ich will auch in den Otto-Katalog. Und was sie dann machte, als meine Cousine dann Fotos hat machen lassen für die Kartei, also da macht man alle jedes Jahr neue Bilder, damit man einfach sieht, so hey, das so sieht Kind
XY. Kinder verändern sich ja auch in der Zeit wahnsinnig, ne?
Genau, so sieht das Kind irgendwie aktuell aus. Und dann hat meine Mutter es einfach mit mir mitgekommen und dann stand ich da und dann meinte meine Mutter, naja, könnte man nicht von ihr auch Fotos machen, so dass man sie in die Kartei aufnimmt. Und ich weiß noch wie heute, wie die Agenturleiterin, die in Hamburg war, die Agentur, und sie sagte zu mir, beziehungsweise zu meiner Mutter, was ihr denn einfallen würde, einfach hier aufzutauchen, dass sie schon genug Kinder von mir in der Kartei hätten und niemanden aufnehmen würden. Und ich habe daraufhin so sehr geweint, dass die Agenturleiterin dann irgendwie zu meiner Mutter sagte, es geht jetzt ja nicht, wir können das Kind jetzt ja hier nicht heulen lassen. Okay, wir nehmen sie auf in der Kartei, aber das ist wirklich unmöglich von Ihnen, Frau Use, unmöglich. Und dann war ich also in dieser Kartei. Ich habe mich also in die Agentur geheult.
Reingeheult, ja.
So war ich dann in dieser Agentur. Und ich glaube, es war so ein halbes Jahr später, da kam dann ein Anruf von der Agentur. Und meine Mutter kam zu mir und meinte, die Agentur hat angerufen und es gibt ein Casting. Und ich schon so, oh mein Gott, wow, ich darf endlich Fotos für den Otto-Katalog machen. Und dann war es aber leider zu dem damaligen Zeitpunkt nicht der Otto-Katalog, sondern es war eine Vorabendserie für RTL, wo ich ein Kind spielen sollte, das weint vor einem brennenden Haus. Und ich war bei diesem Casting, habe die Rolle bekommen und so begann das dann irgendwie. Und es hat mich fasziniert. Ich fand das einfach am Set zu sein, dieses Wuselige, diese Anspannung oder dieses Spannende kurz bevor dieses Achtung und jeder wusste, jetzt kommt's drauf an und danach werden Dinge passieren und ich fand das schon immer und es löst bis heute eine Faszination in mir aus und gibt mir ein ganz, ganz tolles Gefühl am Set zu sein und das hatte ich damals schon und deswegen hat meine Mutter tollerweise das damals auch sehr gefördert und hat mich viel zu den Castings dann immer, egal in welcher Stadt wir dann zu denen damals Zeitpunkt waren, immer nach Hamburg zu den Castings gefahren. Und dann haben viele Sachen nicht geklappt. Einige Sachen haben dann geklappt. Und so habe ich dann immer parallel zur Schule die Schauspielerei gemacht, bis ich dann 18 geworden bin und dann eine feste Rolle in einer täglichen Serie bekommen habe und nach Berlin gegangen bin.
Das klingt ja erstmal danach, als wärst du zum ersten Mal sesshaft geworden, quasi.
Genau, so war es.
Das muss für dich auch eine interessante Umstellung gewesen sein.
Ja.
Also so eine Daily Soap zu drehen, GZSZ, extrem erfolgreich und sehr, sehr bekannt. Also man begibt sich aus der Anonymität heraus und du hast mit 18 deine erste eigene Wohnung gehabt dann wahrscheinlich oder eine WG, weiß ich nicht.
Ich bin kein WG-Typ. Das ist auch wirklich sehr lustig und das muss ich bis heute feststellen, selbst Gemeinschaftsurlaube und zusammen irgendwie ein Haus teilen mit einer anderen Familie. Ich kann das nicht. Es macht mir einfach, ich kann das nicht.
Okay, muss auch nicht jede und jeder können, finde ich. Ja. Also das sagt gar nichts. Erinnerst du dich noch, wie du dich in der Zeit ernährt hast?
Ja, es war auch für mich eine ganz, ganz spannende Phase, weil ich das total, also der Job war sehr fordernd. Auch zeitlich hat er mich sehr eingespannt. In so einer täglichen Serie ist man von Montag bis Freitag, von morgens bis abends in der Regel beschäftigt. Es gibt mal ganz ab und zu einen halben Tag frei. Und trotzdem war es für mich, wenn ich nach Hause kam, eine Art von Runterkommen für mich selber zu kochen. Und alleine schon der Prozess des Einkaufens. Also für mich war der Führerschein damals echt so ein großes Ding. Ich bin in dörflicheren Strukturen aufgewachsen. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo ohne Auto nichts ging. Mhm. Ich habe sogar einen Anhängerführerschein gemacht, weil ich die Transporte von meinen Eltern schon mit 17 Jahren von A nach B fahren musste. Deswegen dieses Auto hat mich zur Arbeit gebracht. Und danach bin ich immer eigentlich in irgendeinen Supermarkt gefahren, weil ich das auch natürlich die große Stadt Berlin. Meine Güte, was waren das für Supermärkte? Auf dem Dorf war es denn irgendwie so ein kleiner Edeka. Da war das ein Riesen-Edeka mit einer Wurst- und Fleischtheke und einer Käsetheke, wo ich nur dachte, wow, dann gab es diese Feinkostläden und ich bin nach der Arbeit echt so die verschiedensten Supermärkte abgefahren und habe dann Produkte auch ganz oft gekauft, die ich überhaupt gar nicht kannte und bin dann nach Hause und das war für mich richtiges Runterkommen und Ausprobieren und ich habe nochmal so ein ganz neues Gefühl für Essen auch bekommen in der Zeit.
Gibt es jetzt noch Situationen, in denen du für dich alleine kochst?
Wenn das Kind schläft. Aber das ist dann immer so eine Mischung, je nachdem, wie der Tag verlaufen ist. Entweder bestelle ich.
Hast du eine Nummer, die du immer bestellst? Also bist du jemand, der weiß, was er bestellt? Oder pick mal ein Gericht raus. Vielleicht hast du sogar noch die Nummer parat. Und sag mal, was es ist, was du dann wirklich, womit du dich dann belohnst, was du dann gerne isst.
Es ist der Lost Monk. So nennt sich das. So nennt sich das Gericht. Und es ist, also wenn man das jetzt hört, klingt es vielleicht gar nicht so wahnsinnig sexy. Aber es ist unfassbar gut. Es ist Rindfleisch, Hühnerfleisch, Schweinefleisch und Garnelen mit unfassbar viel Gemüse. Und diese Soße ist so würzig. Sie schmeckt nach Ingwer. Ganz, ganz viel Ingwer, ganz viel Knoblauch. Und dann ist ein richtig, richtig leckerer Reis, weil Reis finde ich teilweise schwierig. Ich glaube, auch aus meiner Kindheit habe ich so ein bisschen Reistrauma.
Warum?
Weil meine Mutter keinen Reis kochen konnte. Das weiß sie auch.
Das war so klebrig und
kennst du, natürlich kennst du das, dieser Tütenreis.
Ja.
Und es wurde damals natürlich auch immer für sehr viele Menschen gekocht und da wurden die dann einfach in einen Topf reingehauen, der auch viel zu klein war und da hat man auch nicht auf die Uhrzeit geguckt und den hat man nicht richtig abtropfen lassen und dementsprechend habe ich in meiner Kindheit sehr viel sehr verkochten Reis gegessen, der auch nicht, entweder war zu doll gesalzen oder zu wenig gesalzen, deswegen weiß ich guten Reis mittlerweile sehr zu schätzen.
Habt ihr einen Reiskocher?
Ja, aber nicht so einen asiatischen Reiskocher, sondern einen persischen Reiskocher und das ist für mich der beste Reis, weil eigentlich denkt man sich wahrscheinlich in den asiatischen Ländern, das ist das, was du vermeiden möchtest,
das
wenn du
Crunch,
Reis machst.
Dass es so leicht angebrannt ist, ne?
Nicht leicht.
Nicht oder eher.
Sehr, sehr stark angebraten. Es ist ein Reiskuchen, der aus diesem Reiskocher rauskommt. Und diese Kruste nennt man im Persischen Tadik.
Ja.
Und das ist für mich das Allerbeste am Reis.
Also ich glaube, für viele Iranerinnen und Iraner auch. Ne? Ja. Also es ist richtig eine Kunst, das herzustellen. Ich wusste gar nicht, dass es Reiskocher gibt, die genau darauf spezialisiert sind.
Ja, und diesen Reiskocher habe ich zu Hause und wenn ich zu Hause Reis koche, ist es eigentlich immer dieser Reis. Man nimmt einen richtig guten Basmati-Reis. Ich habe eine Freundin, die hat persische Wurzeln und irgendwie ist es mir eine Zeit lang nicht so gut gelungen und ich habe jetzt auf jeden Fall auch herausgefunden, woran das lag. Du brauchst unfassbar viel Fett.
Komisch.
Ist eigentlich bei allem so, Fett macht irgendwie alles besser.
Immer.
Und du brauchst den richtigen Reis. Also ohne den richtigen Reis funktioniert es auch nicht. Der muss richtig schön, so ein richtig guter Basmati-Langkornreis sein. Sie hat mir einen persischen Reis natürlich ans Herz gelegt. Und der muss auch vorher, wenn er in diesem Reiskocher gemacht wird, gewaschen werden. Damit einmal die Stärke rausgelassen wird. Und natürlich ist der Anteil Wasserreis ganz, ganz essentiell dafür, ob er dann nachher auch die richtige Konsistenz hat, dass er nicht zu matschig ist, aber auch nicht zu trocken ist.
Aber du hast es jetzt drauf.
Ich hab's jetzt drauf.
Du hast dich reingearbeitet und du weißt jetzt, wie es auch sicher richtig gut wird, oder?
Ja, absolut. Ich glaube übrigens, dieses Gericht, dieser Lost Monk, warum ich das immer bestelle, ist, weil ich, wenn ich spontan zu Hause koche, ich habe nie spontan Fleisch da. Habe ich nicht, außer irgendwann ist mal was übrig geblieben und es ist noch was im Gefrierschrank.
Aber
und
wenn du dann Bock hast, dann willst du 4 Sorten Fleisch in einem Gericht.
Und noch Scampis. Also ja. Oh, wow. Ja. Aber das ist einfach ich weiß ganz genau, wie es schmeckt. Es schmeckt immer gleich. Es ist die gleiche Anzahl an Scampis drin. Es ist die gleiche Anzahl an kleinen Maiskölbchen drin. Es sind genau 2 Shiitake-Pilze drin. Also ich weiß halt einfach, was mich erwartet und dass es heiß ankommt, weil es ist unweit von unserer Wohnung, was natürlich auch immer dann beim Essen bestellen so eine Sache ist. Und das ist dann so für mich Soul Food und da kann ich richtig entspannen.
Oh, du hast sowieso einiges zu bieten, wenn es um Soul Food geht. Jedenfalls hast du meine Soul sehr zum Klingen gebracht, als ich mich mit deinem ersten Buch vertraut gemacht habe. Das zweite ist ein vegetarisches Kochbuch.
Genau.
4 Sorten Fleisch und Scampi!
Die ich dann ja gerne bestelle, aber selten zu Hause koche.
Was habe ich mir denn da rausgeschrieben, was ich so unfassbar... Genau, also ein Lieblingsessen von früher, danach frage ich auch immer sehr gerne, ist der Rübenschmaus deiner Mutter?
Ja.
Was ist ein Rübenschmaus?
Ich glaube zu wissen, dass es ein sehr nordisches Gericht ist, weil es wird gemacht aus Steckrüben, Karotten, Kartoffeln. Das wird dann mit Lorbeerblättern, auch eine Menge, obwohl gar nicht so viel, Salz wird es eingekocht. Dann kommt irgendwann Kassler dazu und dann wird das Kassler wieder rausgehoben. Dann wird es richtig schön durchgestampft. Unmengen an Senf kommen da rein. Dann kommen Kochwürste da rein. Ich sag ja, ich bin sehr fleischlastig, bin ich aufgewachsen. Ja. Und dann wird das quasi wie so ein Eintopf-Püree serviert und dann ist da diese Kochwurst drauf mit einem kleinen Stückchen Kassler und dann nochmal extra Senf drauf. Also es ist ein sehr, sehr würziger, toller Eintopf, der mich sofort zurückkatapultiert in meine Kindheit. Sofort bekomme ich, deswegen heißt mein Buch auch Meine Glücklichküche, weil es ein Essen ist, das mich sehr, sehr glücklich macht. Wenn ich das zu Hause selber koche oder wenn meine Mama alle Jubeljahre das für mich kocht. Meine Mutter kocht leider nicht mehr so häufig für mich, nachdem ich irgendwie selber jetzt so das Kochen für mich entdeckt habe.
Ja, das wäre also wirklich. Wahrscheinlich kochst du denn für sie?
Mehr als sie für mich.
Königsberger Klopse war dann das andere wichtige Gericht deiner Kindheit. Und es gibt so ein Bild, das habe ich, glaube ich, eine Minute angestarrt, weil ich so dachte, das gibt's, da habe ich so Bock gerade drauf. Omas Fliederbeersuppe mit Klüten. Mhm. Und bei Fliederbeer habe ich kurz überlegt, das ist aber Holunder, oder? Fliederbeer? Fliederbeere? Ich glaube, es ist Holunder.
Ja, also ich glaube, es ist eine Form von Holunder. Also wir hatten damals bei meiner Oma, die hatte ganz, ganz viele Sträucher davon. Die hat ein Grundstück und da war so ein Hang. Und dieser ganze Hang war voll mit Fliederbeeren. Es müssen Holunderbeeren sein. Holunderbeersaft, Fliederbeersaft kann man ja auch, glaube ich, so in Reformhäusern kaufen oder in Biomärkten.
Ja.
Genau, und die hat sie halt gepflückt und daraus hat sie Suppe gekocht. Und meine andere Oma wiederum, die hat immer Fliederbeersaft morgens, weil die haben unfassbar viele Antioxidantien und sollen das Immunsystem irgendwie stärken. Da ist natürlich, das kannst du nur mit Unmengen an Zucker irgendwie genießen, weil das irgendwie sonst zu sauer und zu bitter ist. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen, das ist ein süßer.
Ambivalent, ne? Also auf der einen,
mich hat's gefreut.
Die gute Nachricht ist, genau, die schlechte allerdings, ja. Was sind denn Klüten? Sie sahen auf jeden Fall so aus, dass ich dachte, ich will Klüten essen.
Ja, es ist die nordische Bezeichnung von Grießklößen.
Ach so.
Ja, also eigentlich ganz simpel, aber bei uns wurde es Klüten genannt und ich glaube, es wird in, also vielleicht auch nur in unserer Familie Klüten genannt.
Die liegen da nämlich, die ragen wie so drei, ja, jetzt wo du es sagst, wie so Vanillegrießberge, schwimmen die in diesem dunkel-schwarz-violetten Holundersaft.
Ja.
Und, oh Gott, ich habe das Gefühl, mein Mund weiß genau, wie es schmeckt.
Ja.
Also ich habe es noch nie gegessen, aber ich weiß, wie
du
es fühlst. Ich fühle, wie es schmeckt.
Du solltest.
Ja.
Ich habe es neulich, also ich habe es ganz lange Zeit nicht gegessen und ich war neulich in einer sehr schönen Talkshow zu Gast, wo sie danach fragten, ob wir das nicht kochen können. Und ich war so, oh mein Gott, unbedingt, lass uns das machen. Und ich habe das gegessen und es ist wirklich, das hat solche Glücksendorphine in mir ausgelöst.
Das glaube ich.
Also einfach, weil es unfassbar gut ist, wirklich unfassbar gut und weil es natürlich Kindheitserinnerungen weckt. Also Bettina, was gibt's bei dir heute Abend zu essen?
Klüten bis an mein Lebensende. Wir kommen jetzt mal zu entweder oder. Basilikum.
Ja.
Knoblauch.
Ja.
Fenchel.
Ja.
Kümmel.
Ja.
Pilze.
Ja.
Lakritz.
Nein.
Kapern.
Ja.
Innereien.
Jein.
Koriander,
ja.
Ingwer,
ja.
Aal,
Nein.
Oliven?
Nein. Ja, Oliven, ja.
Rote Beete?
Ja.
Gorgonzola?
Ja.
Harzer Käse?
Ja.
Rosenkohl?
Ja.
Guck mal, ich glaube, so viele Ja's hatte ich noch nie. Schwarzbrot mit Butter oder Weißbrot mit Öl?
Schwarzbrot mit Butter.
Frikadelle oder Falafel?
Frikadelle.
Rucola oder Feldsalat?
Ich habe für beides richtig gute Rezepte.
Na los, sag.
Also meine Mutter hat damals immer einen Feldsalat gemacht. Natürlich mit Fleisch.
Ja.
Mit Speck, mit Zwiebeln und Eier. Und also man hackt quasi, der Speck wird angebraten, die Eier werden gekocht, dann wird es schön klein gehackt, die Zwiebeln bleiben, glaube ich, roh und dann wird es mit so einem Senfdressing.
Rote Zwiebeln, ich sehe es genau vor
ja,
mir, lecker.
Köstlich, einfach wirklich köstlich. Und klar, Rucola-Salat einfach ganz klassisch mit einem richtig guten Olivenöl, mit einem Parmesan und ganz süßen Cherrytomaten.
Gute Antwort, da muss man sich dann auch nicht entscheiden. Pfanne oder Ofen?
Pfanne.
Spiegel oder Rührei?
Spiegel.
Bist du eine Eierköpferin oder eine Eierpoolerin?
Ich bin eine Poolerin. Ich finde das Köpfen, also da ist auch so, ich weiß, meine Oma hatte immer so ein Eierköpfding, was man so fallen lässt. Und ich fand das schon immer irgendwie, klar, als Kind fand ich das irgendwie lustig, das zu machen. Aber meistens hat es nicht funktioniert, dass es wirklich gerade abgegangen ist. Und ich dachte mir immer so, naja, okay, das ist halt fürs Entertainment irgendwie da. Und mit dem Ei, also mit dem Messer das Ei irgendwie und dann bleibt die Schale noch so halb in den Eiern. Also ich klopfe mein Ei und pule das dann oben ab. Dann liegt das irgendwie, ich habe so ein, lustigerweise auch nur zwei Stück, ich weiß gar nicht. Also bei mir dürfen, wenn ich gekochte Eier mache, was ich relativ häufig mache, nicht mehr als zwei Leute zum Frühstück sein. Weil es gibt von diesen metallenen Eierbehältern, Bechern nur zwei Stück. Mhm. Und daneben kommt dann diese Eierschale. Genau, und dann wird's gepult.
Und bist du eine Apfelschneiderin oder eine Apfelbeißerin?
Eine Schneiderin, weil ansonsten esse ich keine Äpfel.
Das ist ein Mysterium. Das ist echt irre. Helle oder dunkle Schokolade?
Dunkel.
Schokolade oder Chips?
Chips. Und zwar, also Schokolade super selten und Chips, wenn's. Ich wollte dir heute tatsächlich, weil es ja um das Thema Kulinarik hier bei dir geht, wollte ich dir eigentlich meine Lieblingschips mitbringen.
Du hast also in deinem Buch auch ein Rezept für selbstgemachte
Chips,
ne?
Das stimmt. Aber das macht man natürlich auch nicht täglich. Das ist irgendwie, wenn man Kartoffeln irgendwie da hat, das ist super, super lecker und auch knuspriger, als man sich das wahrscheinlich so vorstellen mag. Aber es gibt tatsächlich so herkömmliche Supermarktchips mit einer krass intensiven Gewürzmischung. Und das sind dann Kesselchips. Und die sind dann so mit Red Pepper und Chili, aber das ist so süß und scharf zugleich. Und die sind so unfassbar gut. Die wollte ich dir eigentlich heute mitbringen, aber es gab sie nicht in dem Supermarkt, in dem ich heute war.
Ich finde, bei Chips ist es so, ich kann sie leichter nicht essen, als wenig davon zu essen.
Ja.
Und deswegen bin ich ganz froh, dass du Macarons mitgebracht hast. Vielen Dank dafür. Wir können nicht aus diesem Gespräch rausgehen, ohne dass wir noch mal kurz über deine Großeltern auf Föhr sprechen, weil die sind viel zu kurz gekommen. Immerhin hatten sie dieses Restaurant und da kann man sich dann auch nicht rausziehen. Das muss dann wahrscheinlich auch ziemlich hands-on gewesen sein und vielleicht sogar ein Spaß für dich als Kind. Ich weiß es nicht.
Ein Riesenspaß. Also ich erinnere mich immer noch gerne und das Tolle ist, dass meine Großeltern noch immer direkt über diesem Restaurant eine Wohnung haben und dort leben, sodass immer, wenn ich wieder zurückkehre, diese Kindheitserinnerung hochschwappen, was aber auch der Grund war, warum ich bis heute noch kein eigenes Restaurant aufgemacht habe, weil ich auch einfach weiß, wie hart die Gastronomie ist und wie viel meine Großeltern arbeiten mussten und vor allen Dingen natürlich genau dann, wenn andere Menschen frei haben, ähnlich wie auch in einem Schaustellerbetrieb. Ist eigentlich ganz gut, dass ich mich für einen anderen Job mehr oder weniger entschieden habe, aber ich habe es geliebt, Menschen zu bewirten. Ich war, glaube ich, die Kellnerin, die das meiste Trinkgeld bekommen hat, weil ich es einfach auch echt gerne gemacht habe. Ich war auch viel in der Küche und habe mir Dinge abgeschaut und habe mithelfen wollen. Also das hat mich schon auch dort kulinarisch sehr, sehr geprägt. Oder auch die Krabben, die ich dann gepult habe, die nachher bei den Leuten auf dem Schwarzbrot gelandet sind. Und dann habe ich das Spiegelei dazu gemacht und habe es rausgebracht. Ja, siehst du, die werde ich heute Abend direkt mal anrufen.
Schön.
Ja.
Finde ich gut. Wie gehen wir jetzt auseinander mit einem gedachten Dessert nach einem gedachten Essen, das wir leider nicht zusammen eingenommen haben, aber hätten wir es zusammen eingenommen, würdest du dann noch eine kleine Käseplatte ordern oder du könntest jetzt auch etwas herzhafteren Käse essen oder würdest du Tiramisu nehmen oder ein Sorbet oder sowas? Und zum Schluss das Dessert.
Ich würde mich eigentlich immer für Käse entscheiden. Außer es gibt eine Milchreistarte mit Himbeeren.
Oh.
Dann würde ich dazu greifen.
Wo gibt es denn eine Milchreistarte?
Es gibt tatsächlich einen Kuchenladen, der nennt sich auch Kuchenladen, hier in Berlin. Und diesen Kuchen liebe ich über alles.
Also ich meine, er klingt nicht so, als würde das schwerfallen.
Ja, nee, er ist wirklich einfach köstlich. So frische Himbeeren sind da drauf und dann hast du halt Milchreis und diesen Mürbeteigboden und das vereint einfach so viel Gutes für mich. Aber dadurch, dass es das auf keiner Restaurantkarte gibt, entscheide ich mich für den Käse und ich hoffe, es gibt dazu so einen richtig leckeren Feigensenf oder noch ein bisschen so eine fruchtige Komponente. Und was auch häufig vergessen wird, ein Stück Brot muss trotzdem irgendwie dazu serviert werden, weil sonst ist der Käse dann doch manchmal ein bisschen zu intensiv.
Janina, es war mir wirklich eine große Freude. Danke, dass du mit mir in diesen ganzen Schlängellinien gegangen bist inhaltlich. Und ich weiß, es gäbe wahrscheinlich noch ganz, ganz viel zu erzählen. Aber
ich komme einfach wieder.
Also vielen Dank für deinen Besuch hier.
Es hat mich total gefreut. Dankeschön.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.